Leider. Gut. Aber ich möchte diese Lektüre wirklich zu Ende bringen. Entscheidender Schritt habe ich schon beschrieben. Das ist diese Geschichte mit Differenz, dass diese Geschichte mit der Verspätung. Ich glaube, die ist klar. Ja? Wir werden ich werde sozusagen Fragen und Reaktionen entgegennehmen. Aber zunächst einmal ist die Struktur, denke ich, klar. Nun, das Buch ist so aufgebaut, dass diese Überlegung ganz am Ende kommt. Kommt ganz am Ende. Und zwar habe ich am Ende jetzt angefangen, gehe in die Mitte des Buches. Und in der Mitte des Buches gibt es eine Überlegung, die praktisch daran anschließt, wo wir aufgehört haben letztes Mal. Und das war eine folgende Überlegung, wo der Derrida gesagt hat, indem er sozusagen dann wiederum eine gewisse Argumentation von Husserl folgt, die Frage stellt, wie kann man sozusagen für alle Augen sichtbar, auch für sich selbst sichtbar, diese Schicht der Konstitution, diese Schicht der außerpsychologischen Konstitution, psychologischen Konstitution, das heißt eine Konstitution der Welt, die zwar im Subjekt verankert ist, aber auf der anderen Seite nicht psychologisch. Also das muss man ganz klar sehen, ja? dass hier so ein Bruch steht. Es gibt eine nicht psychologische, das ist die Grundthese von Husserl, es gibt sozusagen eine außerpsychologische Schicht in der menschlichen Erfahrung, die zwar wir alle vollziehen, aber die nicht empirisch, psychologisch erschöpfen. Wie kann man diese für alle Augen sichtbar, diese Schicht markieren? Und dann sagt Husserl und Derrida sozusagen, folgt ihm zunächst einmal, einfach treu, indem man aufpasst, dass das, was wir konstituieren, nicht gleich uns selbst zugeschrieben wird. Das ist zum Beispiel die Sprache. Wenn ich etwas erlebe und so weiter, darüber aber spreche, dann sozusagen diese Sprache legt ja frei, diese Schicht meiner Erfahrung, die nicht nur für mich, sondern für alle potenziell bestimmt ist. Wenn ich also zunächst einmal, wenn ich sozusagen diesen Tisch beschreibe, so wie ich diesen Tisch gesehen habe, dann sozusagen füge ich meine Erfahrung als eine ausformulierte Erfahrung in sozusagen allgemeine Masse der Texten, die einen Tisch beschreibt. Ja? Das heißt, dieses sich einfügen, das ist der zentrale Moment, dieses sich einfügen einer individuellen, aber außerpsychologisch verstandenen Erfahrung in die allgemeine Erfahrung, kann sich vorstellen als die Einfügung meiner Rede in ein allgemeines, später Derrida sagen würde, Murmurement de langage. Ja? In einer Masse des Gesprochenen. Ja, man kann sagen, dass der Mensch ständig spricht, das ist eine Masse. Und diese Masse ist nichts anderes als das, was im Grunde diese Ebene fixiert. Ja? Diese Ebene, oder das kann man zumindest so sehen, diese Ebene fixiert das Außerpsychologische. Wenn ich etwas sage über meine Erfahrungen, dann fügt es das in diese Masse des Gesprochenen, dann ist es genau das. Ja. Gut. Aber, sagt Derrida, Es genügt nicht. Es genügt nicht, weil es kann so passieren, also es passiert so nicht wegen Ihnen und dieses Apparats, aber es kann so passieren, dass wir miteinander über bestimmte Themen sprechen und Erfahrungen machen und Worte austauschen, aber die verhallen. Und dann ist es zwar nicht vielleicht individualpsychologisch, was passiert, aber gruppenpsychologisch. Ja? So kann man sagen, wir haben zusammen gesessen, das war so ein Ereignis in unserem Leben, und da sind wir weggegangen und der Ereignis ist weg. Ja. Das heißt, das, was wir gesagt haben, hat sich gewissermaßen reduziert auf ein positives, positivistisch verstandenes Lebensereignis, eben Präsenz in einem Seminar. Und das reicht dann nicht aus. Das reicht nicht aus, weil da fügt es sich nicht in die allgemeine geschichtliche A priori ein. Ja? Das geht nicht hinein. Das bleibt nur so eine Episode. Dieses Gerät allerdings ist die Garantie dafür, dass das, was wir sagen, keine Episode bleibt, sondern es ist eine Art Schrift. Und diese eine Art Schrift geht davon aus, dass das, was wir gesagt haben, gilt auch dann, als wenn wir tot sind. Ja, das ist sozusagen nicht wahr, Agent des Todes und gleichzeitig Agent der Ewigkeit. Das ist ein Apparat, der sozusagen unsere aufzeichnet, unsere Rede auf eine solche Art und Weise, dass sie vollständig vom Faktum unserer Lebendigkeit abstrahiert wird. Und das ist eben dann sozusagen eine Garantie, eine letzte Garantie für den außerpsychologischen Charakter dessen, was wir sagen. Ja? Außerpsychologischer Charakter dessen, was wir sagen, und das muss man ganz klar sehen, ist nicht, dass das, was wir sagen, wahr ist oder richtig ist oder was auch immer. Die Garantie der außerpsychologischen Existenz dessen, was wir sagen, nach der Gedanke, ist die reine Tatsache, dass es aufgezeichnet ist. Das heißt, Garantie der Wahrheit sind die Medien. Garantie der Wahrheit ist die faktische Fähigkeit einer Kultur zu tradieren. Nicht eine idealistische Fähigkeit, sondern faktische Fähigkeit. Das ist der Bruch mit der, das ist der zweite Bruch mit Hegel und der idealistischen Philosophie. Wo man gedacht hat, dass der Geist selbst jenseits der Medien tradiert sich selbst. Dass die Menschen sozusagen in einer Entwicklung eines geistigen, spirituellen Prinzips begriffen sind. Und dieses Prinzip entwickelt sich durch die eigene oder im eigenen Identität. Derrida folgt Husserl insofern, dass er sagt, das ist nicht der Fall, wir sind alle sterblich. Es gibt keine außerzeitlichen Identitäten, die unsere Gedanken festhalten können. Also, die müssen materiell sein. Ich möchte schon jetzt betonen, ganz klar betonen, dass das keine Lektüre von Husserl ist, die wirklich überzeugt als solche. Und auch nicht ganz kompatibel ist mit dem, was ich gerade gesagt habe und dem, was Derrida selber gesagt hat. Er macht diese Gedanke, die ich dann weiter vorführe, noch in zwei Sätzen, bricht dann in der Mitte des Buches und beginnt ein völlig anderes Argument. Denn wenn ich im Sinne dessen, was ich gerade gesagt habe, über das Bewusstsein im Sinne nachdenke oder Bewusstsein auffasse im Sinne der reinen Virtualität, das heißt im Sinne der reinen Möglichkeit, zum Beispiel hinter diesem Tisch zu kriechen, im Sinne des historischen A prioris, in dem das vorgesehen ist, ohne, also eine Möglichkeit, eine reine Möglichkeit, ohne dass es jemand hier getan hat oder darüber geschrieben hat, ja, dann brauche ich diese Unterscheidung zwischen Leben und Tod überhaupt nicht, weil in Bezug auf dieses absolute Bewusstsein ist von Anfang an die Frage, ob sie existiert oder es nicht existiert, ob es lebendig oder es tot ist, ist nicht mehr relevant. Das heißt, wenn ich die reine Möglichkeit sehe, unter den Tisch zu kriechen, ist es für mich im Sinne dieser virtuellen reinen Möglichkeit eigentlich egal, ob es ein lebendiger Mensch jemand gemacht hat oder nicht. Die reine Annahme, dass es möglich ist, genügt. Ich brauche auch keinen Bericht darüber. Ich brauche eigentlich gar nichts. Also im Sinne einer sehr radikalen Lektüre von Husserl brauche ich diese ganze Kram, das heißt Kultur, Schrift, Sprache sogar, im Grunde nicht. Ich brauche im Grunde nichts zu tradieren, denn alles ist schon im Werden begriffen, alles schon passiert, ohne dass der Unterschied zwischen lebendiger Subjektivität und toter Subjektivität, also rein möglichen Subjektivität und aktualisierten Subjektivität, da besonders relevant wäre. Nun, Derrida steht ja nicht nur in der Nachfolge von Husserl, er steht ja in der Nachfolge von vom Strukturalismus, von Saussure und. Er ist ein Kind des französischen Strukturalismus der 50er, 60er Jahre, Lévi-Strauss und so weiter und so fort. Und für ihn ist die Frage nach der Schrift, auch Mitarbeiter, später Mitarbeiter von Tocqueville, für ihn die Frage nach der Schrift von entscheidender Bedeutung. Und dann sagt er, plötzlich, und wie ist es mit dem Joyce? Also plötzlich kommt ja eine Seite, James Joyce, ja, als ein Gespenst, ja, wenn man nicht später darüber zu reden. Er war nicht früher da, er taucht nicht später wieder auf. Derrida sagt zu ihm gar nichts, ja, erklärt sogar nicht, wer er ist, ja, und was er sonst getan hat. Und so. Sondern plötzlich in einer entscheidenden Stelle, plötzlich unvermittelt, kommt da dieser James Joyce auf. Und von diesem James Joyce sagt Derrida Folgendes, dass er entwickelt eine Äquivozität. Nicht Univozität, sondern Äquivozität. Und zwar in dem Sinne, dass er sozusagen der ganze Kette oder der ganze eben Masse, der ganze, aber strukturierte Masse, ja, der ganze Müll sozusagen der Sprache, der ganze Mülleimer der Sprache, der ganze Mülleimer der Schrift sozusagen freilegt. Und das ist die Tradition. Und das ist die Traditionalität. Und das ist die Intentionalität. Das heißt, plötzlich diese Variabilität des menschlichen Bewusstseins wird dargestellt als Variabilität der Schrift. Alles, was schriftlich geschrieben werden kann, ohne dass man allerdings in diesem Buch das explizit sagt. Das heißt, er entwickelt ein Argument, das Argument folgendermaßen, dass man nicht zwischen falschen und richtigen Satz oder zwischen adäquaten und nicht adäquaten Schrift und so weiter unterscheiden kann. Alles, was geschrieben ist, ist qua geschrieben Wahrheit. Konstituierung der Schrift ist die Konstituierung eines Feldes der Artikulierbarkeit, einer Masse dessen, was gesagt werden kann, was gesagt worden ist und was als Gesagte vorliegt. Und dieses ganze Feld, in dem dieses Feld immer schon existiert und kulturell tradiert wird, ist eigentlich das Feld, auf dem wir agieren. Ja, das heißt, unsere Kultur agiert innerhalb einer riesigen Masse der Möglichkeiten, sich zu artikulieren, die zum Teil realisiert worden war, zum Teil unrealisiert worden. Diese, ohne dass Derrida das explizit macht, diese setzt er analog oder quasi identisch mit der Vision einer virtuellen Subjektivität, die alle möglichen Erfahrungen macht. Er sagt das nicht, aber tut das de facto. Er sagt das auch in anderen Begriffen, aber 12 Jahre später. Die Frage ist, warum 12 Jahre später und nicht gleich? Der Text wurde geschrieben 1961. Er sagt das in der Grammatologie 1973, 12 Jahre später. Und dann gibt es allmählich auf. Wenn man letzte Texte von Derrida liest, ja, da gibt es von der Schrift, Grammatologie und so weiter kaum noch die Rede. Taucht nicht mehr auf. Die Analogie zwischen den abstrakten Möglichkeiten des Bewusstseins, zwischen einem Bewusstsein, von dem wir nicht wissen müssen, ob es lebendiges Bewusstsein oder totes Bewusstsein ist, das ist der Punkt. Eines Bewusstseins, von dem die Frage nach dem Leben und Tod nicht mehr relevant ist. Das ist der Sinn der Epoche. Das heißt, einem Leben, das der Erfahrungen macht, als immer schon tot ist. Als immer schon im geschichtlichen A priori begriffene, als immer schon virtuell. Nachzeichnet. Also ein Leben, das sozusagen tote Möglichkeiten nachzeichnet. Und in diesem Sinne als Lebendige nur die Funktion hat, sozusagen diese geschichtliche A priori de facto durchzulegen. Ja, ohne im Grunde etwas hinzuzufügen zu können. Also diese Vision eines totalen, seiner eigenen Existenz gegenüber gleichgültigen Bewusstseins, wird gleichgesetzt mit der Schrift. Mit der Schrift als eine Möglichkeit, eben unendliche Variabilität des Geschriebenen. Und zwar eine solche Variabilität, die zwischen Sinn und Unsinn, zwischen Wahrheit und Lüge nicht mehr unterscheidet. Die Frage ist, und damit bin ich am Ende meiner Überlegung, die Frage ist, wie gesagt, warum Derrida so lange gezögert hat, 12 Jahre gezögert hat, um diese Analogie nicht nur anzudeuten, bruchstückhaft und fragmentarisch, sondern zu behaupten. Und zweitens, warum er tendenziell diese Analogie aufgegeben. Ich denke, dass es geht darum, dass ein gewisser Bruch bleibt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Bruch so einfach überwunden werden kann. Es ist der Bruch zwischen Aktivität und Passivität, zwischen Konstituierendem und dem, was konstituiert wird. Denn Schrift ist ein bisschen so etwas wie der Tisch und nichts. Es ist ein bisschen so wie Bewusstsein, ja, weil ja, und so weiter. Ein bisschen aber ist es wie ein Tisch. Und wenn man genau hinsieht, ist es mehr ein Tisch als ein Bewusstsein. Weil die Schrift, so wie die Schrift beschrieben wird, ekstatisch von Derrida in der Grammatologie. Ekstatisch bedeutet, dass er sagt, Schrift ist unendlich. Schrift ist eine Membrane, die sozusagen sich ausstreckt jenseits jedes Buchs. Schrift ist eine imaginierte Masse dieser Variation und so weiter und so fort. Ja. Aber Schrift ist es nicht. Schrift ist es doch letztendlich eine Masse der Bücher. Und deswegen beginnt er damit, dass er mit Sprengung des Buches, damit beginnt er, was er Foucault übernommen hat, damit beginnt er die Grammatologie. Also da sieht er eine Chance, zwischen Schrift und Bewusstsein zu einer Identität jetzt anzuknüpfen. Ja? Was er die ganze Zeit wollte, aber irgendwie die Sprache fehlte dafür. Die Sprache bietet er ihm Foucault, der Foucault gesagt hat, dass die Schrift eines Autors ist nicht seine Bücher, sondern alles, was er getan hat, gesagt hat, wie er sie bewegt hat und so weiter und so fort. Ja, das transzendiert sozusagen die Bücher. Ein neues Talismus. Aber diese Summe der Schrift ist nach wie vor nichts anderes als praktische, de facto vollzogene Bewegungen. Auch wenn der Autor etwas gesagt hat oder geschrieben hat oder geäußert hat und sie bewegt hat oder reagiert hat und so weiter. Es ist nach wie vor positivistisch, um die Positivistisch zu verstehen, und der Foucault ist doch ein Wissenschaftler. Ja. Er ist ein Positivist. Er beschreibt eine gewisse real existierende Geschichte. Er beschreibt keine Geschichte der Konstitution. Und in der Tat, wie auch immer weit wir die Schrift ausdehnen, wir können es nicht weit genug ausdehnen, weil wir können tatsächlich nicht die Frage völlig auseinander, nicht völlig die Frage ausschließen, nach dem Medium, in dem die Schrift als ein materieller Gegenstand fixiert ist. Das heißt, hier haben wir ein gewisses Medium, wir haben das Medium Buch und so weiter. Zum ersten Mal, als ich Grammatologie gelesen habe, und das war 1973 zufälligerweise, ist das Buch nach Petersburg gekommen, gleich, war ich erstaunt von diesen Einführungen und Ausführungen, weil ich habe mir gedacht, und ich war sozusagen, ich habe gerade Russland in der Zeit gemacht, ich war erstaunt darüber, dass die Frage nach der Substanz, nach dem Medium der Schrift nicht gestellt wird. Das heißt, Schrift aber über Papier oder Papyrus oder, ja, oder in Stein gemeißelt oder wie. Ja? Das heißt, was ist der Träger? Was ist der Hardware? Ja, die Frage nach dem Hardware, die Frage nach dem Medienträger, der Frage nach Schriftträger wird nie gestellt. Im ganzen Buch auch weiter. Das heißt, diese Schrift existiert in einem Raum, der immateriell ist. Aber die Schrift kann in einem Raum, der immateriell ist, nicht existieren. In einem Raum, der materiell ist, kann nur existieren das Bewusstsein im chronologischen Sinne. Das heißt, ein Bewusstsein, dem es gleichgültig ist, ob eine gewisse Art verzogen ist oder nicht. Der Buchstabe ist das aber nicht gleichgültig, ob die aufgeschrieben ist oder nicht. Und auch wenn man über die reine Buchstabenkombinatorik schreibt, wie Foucault das macht und so weiter. Eine reine strukturalistische Kombinatorik. Dann ist diese Unmöglichkeit, diese Kombinatorik aufzuschreiben, eigentlich ein allgemeiner Einwand gegen den Strukturalismus als solch. Und obwohl es nicht so genau reflektiert worden ist, der Untergang des Strukturalismus, der Aufkommen der Medientheorie, sind dadurch miteinander verbunden, dass der Strukturalismus tatsächlich versäumt hat, die Frage nach dem Medienträger der strukturalistischen Konvention zu fragen. Die Frage taucht niemals auf in den ganzen Ausführungen von Lewis. Sie taucht auch nicht auf bei der Peter. Das heißt, der Versuch, das reine mit philologische Bewusstsein zu materialisieren, zu verkörpern, in der Schrift, verstanden als eine Buchstabenkonvention, als reine Schrift, abgelöst von jedem möglichen Medienträger, das, was in der Germanologie gemacht wird, ist ein Versuch, von dem Derrida schon damals geahnt hat, dass es nicht klappt. Deswegen hat er das in diesem Buch ja auch nicht gemacht. Er hat es versucht in der Germanologie, weil weil die Zeit einfach danach war. Und er hat, glaube ich, das merkt man an vielen Stellen, seine Skrupel überwunden. Deswegen war es sein erfolgreichstes Buch, ja, weil wir wissen, dass die erfolgreichsten Bücher entstehen dort, wo die Skrupel überwunden werden. Aber im Grunde das blödeste Buch, ja, wenn man will. Aber die Frage, wie das möglich ist, ja, also wie das funktioniert, werde ich hier noch dort beantworten. Ja, hier wird einfach nichts gesagt und dort wird es gesagt, dass es funktioniert. Aber wie das funktioniert, wird niemals erklärt. So hat die Dekonstruktion zwei Seiten. Eine Seite ist diese allgemeine Figur der Verspätung, des notwendigen Verspätung des Bewusstseins in Bezug auf das, sagen wir direkt, auf das Unbewusste, bei dem man in einer paradoxalen Weise die ganze Wahrheitserfahrung ins Unbewusste versetzt. Das heißt, die Wahrheit ist die Wahrheit des Unbewussten, ja, der faktischen Erfahrung. Und die Philosophie reflektiert nun diese Wahrheit, aber immer mit einer Verspätung, und dass die Wahrheit sich unendlich lange konstituiert, ohne Anfang und ohne Ende, ist die Reflexion auch ohne Anfang und ohne Ende, sie laufen zu parallel. Wobei diese Reflexion eine eher negative Funktion hat, sozusagen das Bewusstsein von seiner Illusionen zu befreien, wobei auf der anderen Seite sagt man, diese Illusionen sind notwendig. Und eine Befreiung von diesen Illusionen kann nicht stattfinden, weil das wäre dann die Synchronisierung der philosophischen Reflexion und der Weltkonstruktion, und die kann nicht auf der Tengung nicht zustande kommen. Das heißt, diese Zäsur oder diese Differenz, in der diese Illusionen entstehen, diese Differenz ist ontologisch verankert, die Illusionen sind notwendig, sonst funktioniert das Ganze nicht. Deswegen ist das Dekonstruktion keine Destruktion. Also das Ziel ist nicht die Kritik. Das Ziel ist nicht die Dekonstruktion oder Abschaffung oder Demystifizierung der Illusion, sondern die Klärung ihrer Funktionsweise als verankert in der Differenz. Als verankert in einer Pause, so paradoxale Figur verankert in einer Pause, verankert in einem Buch, zwischen de facto konstituierende Wahrheit und ihrer nachträglichen Philosophie. Das ist der eine Figur, und die Figur kann man ernst nehmen. Das kann man in Frage stellen und so weiter, aber die Figur ist ganz, ganz ernst zu nehmen. Dort ist die Stärke der Derrida. Das ist der Kern seiner Fähigkeit überhaupt auf eine interessante Weise die Dinge anzugehen. Und es gibt eine andere Seite, das ist die Schwäche, würde ich sagen. Das ist eine Verankerung in der Pariser Strukturalismus der 60er Jahre, in eine gewisse Stimmung damaliger Zeit, in eine gewisse Pose ja, damaliger Zeit. Alles ist Literatur, alles ist Sprache, alles ist Schreiben. Es gibt kein Leben, es gibt kein Leben außerhalb des Textes, ja, und so weiter und so fort. Also diese Formulierungen, die ihm bekannt gemacht worden waren, und die haben ihn unbekannt gemacht, weil die ganze Stimmung damals unbekannt war. Ja, das hat sozusagen nach außen diese Pariser Stimmung getragen, dass es gibt kein Leben außerhalb des Textes, dass das jeder Pariser Intellektuelle dieser Zeit gesagt hat im Café. Ja. Jetzt wird es sozusagen Derrida zugeschrieben. Aber das ist eher kompromittiert als ein Kompliment. Was Derrida stark macht, ist gerade seine, wenn man will, Differenz von der Pariser Leben damals gezeigt. Immer diese tiefe Reflexion über das Verhältnis zwischen Weltkonstituierung und Weltreflexion, das ist stark. Und alles, was mit dieser ganzen Quatsch ja, und mit diesen ganzen Manierismen, ja, das dekonstruktives Schreiben zu tun hat und Poststrukturalismus, das ist alles im Wesentlichen Unsinn und eine Modeerscheinung. Und irgendwie mit der Zeit zeigt es sich so, ja, weil zunehmend auch weder er selbst noch Nancy oder der Blavard, als die ganze Schule benutzt diese Vokabular nicht mehr als irgendwie nicht mehr zeitgemäß und nicht mehr generell gemäß. Aber es war von Anfang an so eine Verlierung.
Aber ist denn sowas wie ein
Therapeut
der Sprache oder so?
Ja, das ist eine Therapie, aber richtige Therapie wird nur dann, wenn sie nicht so manieristisch ausfällt. Ja. Und das war ein bisschen zu manieristisch. Das war der Grund, warum die lakanische Therapie besser funktioniert hat als Therapie vielleicht. Ja. Weil sozusagen die Beleidigte. Ja. Und Derrida beleidigte nicht. Aber diese Verschiebung, also die Frage nach der Verschiebung und nach dem Übergang, das ist wirklich die zentrale Frage. Es handelt sich, was auch Derrida auch immer sagt, um ein sehr, wie auch bei Benjamin, und nicht zufällig kommentierter mehr Benjamin in der Zeit. Und das ist wirklich ein viel verwandter Autor, nicht dieser Strukturalisten, französische Strukturalisten. Das ist diese Grundüberzeugung, dass das Leben ist ein Weg von Nirgendwo ins Nirgendwo. Ja. Aus einer Unendlichkeit in eine andere Unendlichkeit, ein Übergang, von Übergang zu Übergang. Ja. Und das alles, was wir tun oder sagen, sind Allegorien der Unmöglichkeit, dieser Übergang zu beschreiben. Das heißt, Allegorien der fehlenden Fähigkeit, sich auf irgendetwas Festes oder Eindeutiges, also Einsichtiges oder Evidentes zu beziehen. In diesem Sinne sind auch die Figuren der allgemeinen Bejahung der faktischen Kultur. Man kann sozusagen das anders jetzt mit dieser Schrift umgehen und sagen, dass die Schrift bei Derrida spielt die gleiche Rolle wie Warenwelt für Benjamin. Das heißt, er bejaht die Massenkultur, bejaht die Schrift, bejaht die Warenwelt als Figuren der Lehre, als Figuren, sozusagen als Allegorien einer Unmöglichkeit anzufangen und zu beenden. Ja, als eine nihilistische reiner Übergangscharakter, reiner Bewegungscharakter der menschlichen Existenz in ihrer tiefsten Tiefe. Nicht nur sozusagen in der Welt, wie es ist, sondern wie sie ist, sondern im Wesentlichen. Das ist so Zusammenfassung des Buches. Und wir haben noch 40 Minuten, glaube ich, wir machen jetzt keine Pause, wir haben schon eine Pause gemacht. Ungefähr 40 Minuten, wenn Sie was fragen oder dazu sagen.